Von Johann Sebastian Bach die Sonate für Flöte und Orgel, Bachwerkeverzeichnis 525, gespielt von Susanne Schietzel, Blockflöte, und Berthold Wicke, Orgel. Evangelisches Gesangbuch Nummer 612, Der Herr ist mein getreuer Hirt. Der Herr ist mein getreuer Hirt. Dem ich mich ganz vertraue. Zur Weid er mich sein Schäflein führt, auf schöner grüner Aue. Zum frischen Wasser leiht er mich, mein Seel zu laben kräftiglich, durch sel'ge Wort der Gnaden. führet mich auf rechter Bahn, von seines Namens wegen. Obgleich viel Trübsal geht heran, auf finstern Todesstegen. So grauet mir doch nicht dafür. Mein treuer Hirt ist stets bei mir. Sein Stecken und Stab mich trösten. Ein Tisch zum Trost er mir bereit, soll's auch die Feind verdrießen. Schenkt mir voll ein, lässt Öl der Freud sich auf mein Haupt ergießen. Sein Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Zeit in seinem Haus. Ich begrüße Sie sehr herzlich am Sonntag Misericordias Domini, dem zweiten Sonntag nach Ostern. Es ist der Hirtensonntag. Der Wochenspruch für die kommende Woche lautet: Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wir beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. guter Hirtengott. Erwacht ist deine Herde. Hab Dank für die guten Jahre, in denen wir sorgenfrei grasten und den Weg zur Quelle kannten. Hab Dank für eine ruhige Nacht und für deine Hut. Unmöglich, sich selber zu hüten. Unmöglich, immer zu wissen, was richtig ist. Unverletzlich und kraftvoll fühlten wir uns, auch nicht immer. Behütet und bewahrt von dir waren wir in Wirklichkeit. Beschenke uns mit Menschen, die ein Hirtenamt übernehmen und es zum Besten der Herde ausüben wollen. Lass uns genügsame, aber wache Schafe sein, die selber ihre Richtung kennen. Hilf uns nach Irrwegen wieder den richtigen Pfad zu finden. Die uns anvertrauten zu hüten, dazu gib uns Energie und Umsicht. Verschaffe uns eine klare Sicht und einen wachen Geist. Erbarme dich unser.
Schafe und wissen den Weg nicht mehr.
Unsere Hirten haben ihre Fehlbarkeit vorsorglich schon eingeräumt. Und unsere hütende Göttlichkeit, das Große über allem, ist uns zum Rätsel geworden. Die Schafe einer Familie dürfen zusammenbleiben. Die anderen Schafe sollen sich zerstreuen und besser nicht zu nahe kommen. Können wir so noch eine Menschheitsherde sein, die sich verbunden und füreinander verantwortlich fühlt? Eine Menschenherde ist in ihre Wohnungen auseinandergestoben, in ihre Ego-Behälter mit Anschlüssen. Eine Menschenherde in Seuchenstimmung greift zur Seuchenliteratur, so auch ich. Die Ahnen werden befragt. Was habt ihr denn damals gemacht, als ihr in unserer Lage wart? Wie habt ihr es für euch gedeutet? Wem habt ihr es in die Schuhe geschoben? Wie seid ihr wieder herausgekommen? Die Menschenherde wird moralisch, fragt sich nach der eigenen Schuld, denn wer Schuld hat, hat Kontrolle. Sie braucht einen Grund, um wieder handlungsfähig werden zu können, um ihr Schicksal wieder in den Griff zu bekommen. Die Menschenherde bleibt bei ihren Reagenzgläsern, analysiert, extrahiert, versucht Impfstoffe und Heilmittel zu finden. Die Menschenherde schaut sich die Geschichte der Charité im Fernsehen an, weidet sich an den vergangenen medizinischen Errungenschaften. Einzelne in der Menschenherde wissen, dass die Menschheit sich in eine falsche Richtung entwickelt hat und sucht neue Wege oder alte Wege aus der Globalisierung in Separatisten-Nischen, in Selbstversorgermentalität. Aber solchen suchten auch kleine Sozietäten heim, gerade sie, weil sie weniger trainiert waren in der Abwehr von vielen verschiedenen Viren. Eine Seuche macht die Menschen wach. Sie rüttelt an den Schultern der dumpf eingeschlafenen Wohlversorgten. In solchen Zeiten ist nur ein Teil infiziert mit dem Erreger, aber alle sind in höchster Erregung. Herdentiere sehen genau, was neben ihnen passiert. Und da leidet jemand, da fehlt plötzlich jemand. Bei Gefahr läuft die ganze Herde los. Bei dieser Gefahr treten alle einen Schritt zurück und betrachten den Weg, auf dem sie gehen. Bald ist alles abgegrast. Wird es irgendwo noch grüne Weiden und frisches Wasser geben? Sollen wir weitergehen? Bleiben wir lieber stehen und warten, bis es vorbei ist? Sollen wir umkehren oder die Richtung wechseln? Kurz gesagt, mein Bruder war dafür, dass ich mich auf das Land zurückzöge, so wie er es für sich und seine Familie beschlossen hatte. Er sagte mir, was er wohl im Ausland gehört hatte, dass die beste Vorbereitung auf die Pest sei, vor ihr davonzulaufen. Was mein Argument anging, ich werde Gewerbe, Besitz und ausstehendes Geld verlieren, so schlug er es mir völlig aus der Hand. Der gleiche Punkt, so sagte er, den ich für mein Verbleiben geltend mache, nämlich, dass ich meine Sicherheit und Gesundheit Gott anvertrauen wolle, sei zugleich die stärkste Widerlegung meines Vorgebens, Gewerbe und Besitztum zu verlieren. Denn, so sprach er, ist es nicht ebenso vernünftig, Gott mit dem Risiko für dein Geschäft zu belasten, als in einer so drohenden Gefahr zu verbleiben und ihm dein Leben anzuvertrauen? Es spricht ein Londoner Kaufmann, 1664, der aus einem Außenbezirk Londons hört, dass die Beulenpest aus den Niederlanden nun quasi vor seiner Haustür angekommen ist. Er beobachtet die Totenstatistiken, die Verheimlichungsstrategien der Familien von Pesttoten, die Wellenbewegung der Infektionen, die hysterisch verbreiteten Gerüchte, die Angst, die Kolonnen der adligen Wohlhabenden, die mit Gesundheitsbescheinigungen die Stadt verlassen, um anderswo in kleinen Städten oder Dörfern auf dem Lande Aufnahme zu finden. Daniel Defoes Tatsachenroman von 1722 heißt Die Pest zu London und zieht uns hinein in all die Erwägungen, die zeitlos und so aktuell wieder geworden sind. Die Menschenherde ist hellwach, wenn es um ihre Existenz geht. Fröhliches Grasen auf grünen Auen ist passé. Sie hat Angst und kennt nicht, wie ihre Nachkommen, das Ende der Geschichte. Aber sie hat Literatur, Überbleibsel aus alten Zeiten, in denen man genauso auf dem Weg war und eine unsichtbare Gefahr am Wegesrand lauern sah. Die Menschen wissen, wie sehr sie auf die Herde angewiesen sind, auf ihre Community, in der sie einen bestimmten Platz einnehmen, auf einer bestimmten Position grasen und weiterziehen. Ganz vorne als Leithammel, irgendwo mittendrin oder ganz hinten als Schlusslicht. Aber Einzelne scheren nun aus. Die Sensiblen haben sehr genau wahrgenommen, was um sie herum passiert und gehen weg, suchen Auswege. Gustav Aschenbach geht weg, flieht nicht vor Viren aus der schönen Stadt München und vor dem Landsitz im Gebirge, wo er sonst die regnerischen Sommer zu verbringen pflegt. Er flieht vor dem Kampf um sein schriftstellerisches Werk. Für 2, 3, 4 Wochen an irgendeinen Allerweltsferienplatz im liebenswürdigen Süden und kommt träumerisch an bei der eigentlichen Sehnsucht seiner Seele, die Kultur seines Lebens zurücklassend. Er entwickelt im Hotel Excelsior auf dem Lido eine Liebe zu dem 14-jährigen polnischen Knaben Tadzio, den er am Strand und im Hotel im Kreis der Familie beobachtet, bis die Seuche kommt. Höre, sagt der Einsame zum Possenreißer, man desinfiziert Venedig. Warum? Der Possenreißer antwortet, der Scirocco drückt. Es ist also kein Übel in Venedig, fragt er weiter. Ein Übel? Was für ein Übel? Aschenbach will abreisen, sich in Sicherheit bringen, kehrt zurück, erwartet sein Ende in der Nähe des Knaben. Alles ist nach der beobachteten Bekanntschaft mit Tadzio übertönt von tief girrendem, ruchlos beharrlichem Flötenspiel, welches auf schamlos zudringende Art die Eingeweide bezauberte. Alles durchdrang und beherrschte der tiefe, lockende Flötenton. Und Aschenbach findet am Ende gerade in der morbiden Umgebung der verseuchten, fast leergefegten Stadt der Liebe in Venedig den Blick des jungen Tadzio, der ihm am Ende den Tod zum Aufbruch an seinen Sehnsuchtsort erscheinen lässt. Ich sehe in Manns Tragödie einer Entwürdigung, wie er diese Novelle 1911 selbst nannte, eben doch eine Selbstfindung. Nachdem aller äußerliche Schein eines disziplinierten Lebens abfallen konnte durch die Cholera-Bakterien, die sein altes, korrektes, kulturell durchtriebenes Leben durchfallen ließ. Während die Adligen in Daniel Defoes verseuchter Stadt London vor der Krankheit fliehen, findet Gustav Aschenbach in der verseuchten Stadt Venedig genau das, was er ein Leben lang gesucht hat, den unter seinem Kulturschaffen verschütteten Eros. Die Menschenherde, die sich in eine Seuche gestellt sieht, ist eben doch keine Gruppe von Gleichgesinnten, sondern eine Gruppe von Weggefährten auf Zeit. Was des einen Untergang ist, kann des anderen Vollendung sein. Wir gehen sehr verschieden durch die Zeit der unsichtbaren Lebensbedrohung. Was der Ägypter Untergang ist, ist die Rettung des Gottesvolkes. Die Deutung unserer Geschichte und der Weltgeschichte kann alles vergolden, was geschieht. Mitten im Krieg, mitten in Krankheit und Not. Daniel Defoe führt uns einen Menschen vor, der sich nicht anstecken lässt von Hysterie und Panik, der nüchtern analysiert und beobachtet und seine Gedanken sortiert. Sein Onkel, der alles aufgeschrieben hat, war ein aufgeklärter Mensch schon im 17. Jahrhundert. Thomas Mann lässt den alternden Aschenbach einem Jugendlichen begegnen, der ihm noch einmal Anmut so kräftig in sein verwelkendes Leben trägt, dass ihm der Tod als ein ihm Entgegensterben erscheint. Alles, was geschieht, hat einen Bezug zu unserem eigenen Leben. Überall sind Botschaften, die nur mich selbst betreffen. Jedes Widerfahrnis, jede Begegnung, jede Entscheidung ist eben doch ein Baustein meines Lebens. Wir leben nicht gleich, wir erkranken nicht alle gleich, wir gesunden und wir sterben nicht gleich. Die Herde, die weiterzieht, wird kleiner sein. Sie wird aus Vergesslichen und aus Wachbleibenden bestehen. Sie wird die Zurückgelassenen nicht hinter sich lassen, sondern mitnehmen. Mitnehmen müssen. Mitnehmen dürfen in ihre Zukunft. Denn am Ende sind wir doch alle verbunden, als Menschenherde aller Zeiten, in denen immer wieder jemand aufblitzt, als großes Versprechen, uns mit der Weltseele in Verbindung zu halten. So wie uns im ersten Petrusbrief auch Jesus beschrieben wird. Aber wenn ihr Gutes tut und deswegen Leiden ertragt, das ist wirklich eine Gnade von Gott. Dazu hat er euch nämlich berufen. Denn auch Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Er selbst hat unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt. Und wie nach jeder Katastrophe wird die Menschenherde die Richtung wechseln, so hoffe ich. Wir werden erstaunt sein über den goldenen Schein des ungelebten Lebens, der dann zum Vorschein kommt, freigelegt von etwas, das wir noch nicht begreifen können. Amen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich. Von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ich bin gewiss. Nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht, dies ist meine Zuversicht. Gott, dir vertrauen wir unsere jüngsten Schäflein heute besonders an. Die noch viel jünger sind als Taju. Sie sind in enge Gatter eingesperrt und sehen die Pfade zu den Spielplätzen versperrt. Sie sollen viele Aufgaben erledigen und nur wenige Menschen sehen. Es ist schwer für sie, die Enge auszuhalten, die Bewegung und das Zusammensein mit Spielkameraden zu entbehren. Es ist schwer, die gestressten Eltern auszuhalten, auch wenn es schön ist, sie jetzt besonders nah bei sich zu haben. Lämmlein brauchen viel Hütegeist und Fürsorge, aber auch frische Luft und Raum, sich auszuprobieren, zu balancieren, zu klettern, Kräfte zu messen und unbeobachtete Momente. Guter Hütegott, schau sie an und mach ihnen Mut. Schenke ihnen das Gefühl von Geborgenheit und Schutz, wo überforderte Eltern sind, die keine saftigen Weiden, sondern dürres Gras und dürftige Zeiten vor sich sehen. Nimm dich der Lämmer und Schäflein an und ihrer Hirtinnen und Hirten, die sich gerade sehr hilflos fühlen und nicht wissen, wie sie unsichtbare Gefahren abwehren sollen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. segne dich und behüte dich. Gottes Antlitz hülle dich in Licht und sei dir zugeneigt. Gottes Antlitz wende sich dir zu und schenke dir Frieden.
Thank you.